Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass wir uns die Männer hinter den großen Klassikern der Weltliteratur immer als alte Männer vorstellen? Nehmen wir Johann Wolfgang von Goethe oder Leo Tolstoi. Dabei waren die auch mal jung. Wir sprechen heute über einen französischen Autor, der mit nur 38 Jahren an der spanischen Grippe gestorben ist. Klassiker sind seine Werke trotzdem geworden. Guillaume Apollinaire. Außerdem die Geschichte einer Straße. Aber nicht irgendeiner. Es ist die Geschichte des Kurfürstendamms, die Rainer Haubrich in seinem neuen Buch nachzeichnet. Doch zuerst geht es um einen deutschen Exilroman, Gast in der Heimat von Viktoria Wolf. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Britta Jürgs, die Verlegerin des Aviva Verlags, hat in einem Interview eine Anekdote über Viktoria Wolf erzählt. Sie fand Viktoria Wolfs Roman Das weiße Abendkleid auf einem Büchereitisch für aussortierte Bücher und entschied sich zur Neuauflage des 1938 erschienenen Romans. Das Buch wurde ein Bestseller. Jetzt liegt Viktoria Wolfs Exilroman Gast in der Heimat vor. Die 1903 geborene Autorin emigrierte in die Schweiz und erreichte auf Umwegen die USA. Christoph Harker stellt Gast in der Heimat vor.
1949 reiste Viktoria Wolf aus den USA erstmals wieder nach Deutschland. Es gab sicher angenehmere Ziele für eine Frau, die in Ascona am Lago Maggiore gelebt hatte. Denn Heilbronn lag seit einem Bombenangriff im Dezember 1944 in Trümmern. Doch die jüdische Schriftstellerin war in besonderer Mission unterwegs, zu Gast in der Heimat. 1933 hatte sie sich ins Exil gerettet und dachte nicht daran, dauerhaft zurückzukehren. In Eva Hassenkamps Dokumentarfilm »Wir waren unerwünscht« von 1979 blickt sie zurück.
Denn wie hätte ich in ein Land zurückgehen können, in dem viele Verwandte getötet worden sind? Wie hätte ich da wieder Vertrauen haben können? Ich kenne keinen Hass, aber zurückkommen? Nein, ich bin im Herzen eine Amerikanerin geworden.
Erfahrungen, wie sie dem Exil und der Shoah vorausgingen, sind das eigentliche Thema von Viktoria Wolfs Exilroman Gast in der Heimat von 1935. Er beginnt noch beschaulich mit der Familiengeschichte der Ich-Erzählerin Claudia Dortenbach, Jahrgang 1904. Aber ein erster Misston lässt aufhorchen.
Ich entstamme einer protestantischen Familie. Während ich schreibe, fällt mir auf, dass ich das Bekenntnis vor die Person stelle, die Gewohnheit unserer Zeit, diese unwillkürliche Zugehörigkeit als Ausweis zu gebrauchen, hat mir plötzlich die Feder geführt.
Nach ein paar Semestern in Heidelberg und Tübingen verbindet sich die junge Chemiestudentin zu Beginn der 20er Jahre mit einem Jugendfreund, dem Juristen Helmut Martell. Die Großkaufmannstochter heiratet damit in eine jüdische Textilfabrikantendynastie ein. Doch während der Hochzeitsfeier bricht das Trennende auf. Claudias Schwager Heinrich sorgt für einen Eklat.
Als denkender und bewusst fühlender Jude wage ich hier zu sagen, das jüdische Volk lebt noch immer in der Diaspora. Es kann nicht verschmelzen. Und wer den Mut auf sich nimmt, durch sein Leben diese Entwicklung zu leugnen, soll wissen, dass ihm Kämpfe drohen und Schwierigkeiten aus dieser Verbindung entstehen können, die denen nicht entstehen, die sich die Frau unter den Töchtern des eigenen Volkes suchen.
Eine deutsch-jüdische Verbindung mit einer
Frau des fremden Volkes
erscheint dem Zionisten Heinrich als problematisch. 1933 wiederholt sich diese Infragestellung in umgekehrter Richtung. Claudias junger Bruder Karl, nunmehr in SA-Uniform, will die Schwester zur Scheidung drängen.
Die Entschlüsse sind bitter, aber sie müssen sein. Der Führer hat gesagt, alles ist gut, was für das Vaterland getan wird. Wozu aussprechen, was du längst weißt, Claudia? Die Verbindung lösen mit Helmut Martell, zurückkehren aus dem Lager der Fremdstämmigen zu uns, deiner einzigen Heimat.
Derart bedrängt bindet sich die Erzählerin nur umso fester an ihren Mann und die jüdische Verwandtschaft. Die Rolle als Ehefrau und Mutter füllt sie nun selbstbestimmter aus. Claudia betreibt aktiv die Suche nach einer Zuflucht im Ausland, findet auf eigene Faust ein Dorfhäuschen im Tessiner Centovalli. Das ist zugleich ein emanzipatorischer Akt. Die Frau tritt aus dem Schatten ihres Mannes und umso mehr zieht sie ihn wieder an.
Und als er mich dann küsste, ging ganz weit innen etwas auf und ich glaubte, das sei der allererste Kuss in meinem Leben. Und ich fühlte, wie auch das von Neuem noch einmal beginnen könne.
Ein solches beinahe kitschiges Happy End ist selten in der deutschen Exilliteratur, die notgedrungen immer mehr Schrecknisse spiegelte. Viktoria Wolfs Roman war jedoch schon einige Jahre vor den Gewalttaten des 9. November 1938, vor Kriegsausbruch, vor Auschwitz erschienen. Ihrem einzigen Buch mit starken politischen Bezügen war in der Neuen Zürcher Zeitung sogar noch eine ganz unbeschwerte Sommergeschichte in Ascona, Die Welt ist blau, vorausgegangen. Deren Motto lautete:
Von Politik wird nicht geredet.
Das alles vor Augen liegt die Bedeutung von Viktoria Wolfs autobiografisch gefärbtem Roman Gast in der Heimat darin, wie es ihr gelingt, das Einsickern der NS-Ideologie in eine Kleinstadt wie Heilbronn nachzuzeichnen. Sie schildert nicht nur bewegend die frühen Stationen der Entrechtung und Verfolgung von Juden, darunter den Geschäftsboykott vom 1. April 1933, die Berufsverbote, die Ghettoisierung des jüdischen Kulturbetriebs und das Konzentrationslager Heuberg. Sondern sie zeigt auch, wie ein kleiner Teil der lokalen Judenheit zunächst selbst deutschnationale Positionen vertritt und Gefährdungen unterschätzt. So verfällt einer der Brüder Mattel in der Firma darauf, das neue Regime gegenüber ausländischen Geschäftspartnern sogar zu verteidigen.
Ich wollte nun energisch Stellung nehmen gegen die Lügenpropaganda, die die Emigranten und deutschfeindlichen Politiker im Ausland unternommen haben. Dieser Brief erklärt, dass wir Juden in Deutschland, soweit wir uns ruhig und nicht staatsfeindlich benommen haben, ungestört unseren Geschäften nachgehen und leben können, als hätte es gar keine Revolution gegeben.
Viktoria Wolf täuschte sich nicht über die bedrohliche Lage und gehörte bald selbst zu jenen Emigranten. Dennoch fehlt sie nach 1945 in den frühen Bestandsaufnahmen deutscher Exilliteratur von Franz Karl Weißkopf und Alfred Kantorowitsch. Selbst ihr Exilverleger Fritz H. Landshoff erwähnt sie in seinen Erinnerungen mit keinem Wort. Wolf wurde lange nicht wiederentdeckt, während nahezu jedes deutsche Buch aus dem Amsterdamer Querido Verlag neu aufgelegt wurde. Umso verdienstvoller ist, wie die Herausgeberin Anke Heimberg mit jeder Neuedition im Aviva Verlag Viktoria Wolf heute eine neue Leserschaft gewinnt.
Christoph Haker über Gast in der Heimat von Viktoria Wolf. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Anke Heimberg. Aviva Verlag, 336 Seiten, kosten 22 Euro. Der Kurfürstendamm. 3,6 Kilometer Prachtstraße in Berlin. Wie sich an seiner Geschichte die historischen Einschnitte Deutschlands nachvollziehen lassen, darüber hat der Architekturkritiker Rainer Haubrich ein Buch geschrieben. Christoph Schröder hat Der Kurfürstendamm gelesen.
Am Anfang stand ein langer, gerader Strich, den der französische Ingenieur Lavigne im Jahr 1685 in den Berliner Stadtplan einzeichnete. Knapp zwei Jahrhunderte später war es Reichskanzler Otto von Bismarck, der, inspiriert von einem Paris-Besuch, den Ausbau des einstigen Feldwegs, der inzwischen Kurfürstendamm hieß, zu einer Prachtstraße im Westen Berlins forcierte. Per Kabinettsbeschluss wurden Straßenbreite, Vorgartengrößen und Fluchtlinien festgelegt. All das beschreibt Rainer Haubrich präzise in seinem schmalen und informativen Band. Haubrich gelingt es, die Geschichte des Kurfürstendamms als Paradigma der historischen Entwicklungen der Stadt Berlin zu erzählen. Er rekonstruiert die scharfen architektonischen Debatten über die Bebauung des Kurfürstendamms, die sich über mittlerweile drei Jahrhunderte erstrecken. Für den ursprünglichen, vom Neobarock und der Neorenaissance geprägten Stil der Häuser prägten Modernisten bald den abschätzigen Begriff der Kurfürstendamm-Architektur. Der Architekt Adolf Loos urteilte im Jahr 1908 in einem Aufsatz:
Das Ornament wird nicht nur von Verbrechern erzeugt, es begeht ein Verbrechen dadurch, dass es den Menschen schwer schädigt.
Der Wandel des Kurfürstendamms steht für den Wandel der Epochen. Anschaulich stellt Rainer Haubrich dar, wie der Kurfürstendamm mit dem Ende des Kaiserreichs und dem Beginn der Weimarer Republik zu einem Symbol des gesellschaftlichen Umbruchs wurde, zu einer Bühne der Weltstadt, wie er es ausdrückt. Das Dekor vieler Gebäude wurde geschliffen, Theater, Kinos und Revuehäuser siedelten sich an. Josephine Baker hatte hier 1926 ihren ersten Deutschlandauftritt. Marlene Dietrich, Heinz Rühmann und Paul Hörbiger standen gemeinsam auf der Bühne der Komödie. Der Kurfürstendamm war Avantgarde. Sogar ein Automatenschnellrestaurant eröffnete hier, eine Entwicklung, die nicht allen gefiel. So schrieb Franz Kafka nach seinem Berlin-Aufenthalt:
Eine wahre Orgie der Sinnlosigkeit, ein Stück Amerika versuchsweise. Es fragt sich, ob dafür ein Stück altes Europa eingetauscht werden muss.
Ambivalent war das Verhältnis, das die Nationalsozialisten zum kulturellen Leben auf dem Kurfürstendamm entwickelten. Zwar hinterließen bereits seit 1931 SA-Schlägertrupps in der Synagoge in der Fassadenstraße und in den Cafés auf dem Boulevard selbst Spuren der Verwüstung. Die Internationalität, die Wildheit, Buntheit und nicht zuletzt das von jüdischen Bürgern maßgeblich geprägte kulturelle Leben war den Nationalsozialisten zuwider. Zugleich aber duldeten die neuen Machthaber nach 1933 die pulsierende Vielfalt der Szene als Feigenblatt und Aushängeschild eines vermeintlich weltoffenen Landes, gerade im Vorfeld der Olympischen Spiele von 1936. Die Schriftstellerin Simone de Beauvoir schrieb nach ihrem Berlin-Besuch im Frühjahr 1934:
Der oberflächliche Besucher hatte nicht den Eindruck, dass auf Berlin eine Diktatur lastete. Die Straßen waren belebt und fröhlich.
82% der Gebäude am Kurfürstendamm wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Kein Wunder also, dass der Boulevard in der Nachkriegszeit zum Spielplatz wilder und zum Teil abstruser architektonischer Visionen wurde. So sah ein Entwurf aus dem Jahr 1948 beispielsweise anstelle der repräsentativen Meile ein Netz von Schnellstraßen vor, flankiert von Hochhausbauten. Der Streit darüber, wie mit dem architektonischen Erbe umzugehen sei, flammte immer wieder auf. Als der Architekt Egon Eiermann die zerstörte Gedächtniskirche als Trümmerhaufen bezeichnete und den Totalabriss plante, regte sich in der Bevölkerung und in der Politik Widerstand, der zum bis heute sichtbaren Kompromiss führte. Mit leicht mokantem Unterton führt Rainer Haubrich auch durch die Epoche der geteilten Stadt Berlin, die er als Banalisierung und Nivellierung des Kurfürstendamms charakterisiert. Dass eben diese West-Berliner Atmosphäre auch das Labor für eine Gegenkultur war, ignoriert Haubrich. Stattdessen beschwört er abschließend eine neue Eleganz des Kurfürstendamms herauf, die er in den vergangenen 10 Jahren wiederentdeckt zu haben glaubt. Doch ist der Boulevard ein Spiegel seiner Zeit geblieben. Die Corona-Pandemie bescherte auch den Luxusläden und hochpreisigen Restaurants im Berliner Westen massive Umsatzeinbrüche. Allerdings für einen Neuanfang, das dokumentiert dieses Buch, ist der Kurfürstendamm immer gut.
Ein gerader Strich in der Landschaft und alles, was folgte. Christoph Schröder besprach Der Kurfürstendamm von Rainer Haubrich. Erschienen im Inselverlag, 144 Seiten, kosten 15 Euro. Kommen wir zu Guillaume Apollinaire. Wie Allen Ginsberg, die Leitfigur der Beat Generation, ist Guillaume Apollinaire eins gelungen. Mit einem Langgedicht berühmt werden. Bei Allen Ginsberg heißt dieser Text How. Bei Guillaume Apollinaire Zone. Ein Gedicht von 1913, das literarische Verfahren der Moderne vorwegnimmt. 2018, zum 100. Todestag, haben deutsche und französische Dichterinnen und Dichter im Kollektiv den ersten Gedichtband Das Bestiarium neu übersetzt. Hans Till war dabei und ich habe ihn gefragt, welchen Stellenwert hat Guillaume Apollinaire heute bei Lyrikerinnen und Lyrikern?
Also ich würde sagen, dass Apollinaire sich ja heute europaweit der Dichter der Belle Époque ist, der die größte Wirkung auf zeitgenössische Lyrik hat. Also wenn wir vergleichen, wen haben wir in Deutschland? Vielleicht Rilke, der zwar sehr verehrt wird, aber doch beinahe folgenlos geblieben ist in den letzten Jahren. Es gab schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Renaissance von Apollinaire. Da wurde er auch übersetzt in den großen Verlagen. Er ist aber dann relativ schnell der Versenkung verschwunden, wie der ganze Surrealismus, und wurde vielleicht von meiner Generation, also von den nach 50 Geborenen, hervorgeholt.
Wenn Sie sagen, er hat eine große Wirkung auf die Lyrik in ganz Europa, welche Traditionslinien sehen Sie da?
Mal in England, mal in den USA, mal in Deutschland, in ganz unterschiedlichen Wellen passiert das. Das, was heute geschrieben wird von der jungen Generation in Berlin und anderswo, das ist doch sehr inspiriert vom Surrealismus.
Der Gedichtband Apollo 18, der beruht auf einer langen Nacht anlässlich des 100. Todestages von Guillaume Apollinaire. Und diese lange Nacht, die fand im Jahr 2018 im Literarischen Kolloquium in Berlin statt. Worum ging es bei dieser deutsch-französischen Expedition zu Apollinaire?
Die lange Nacht hat die Ergebnisse einer Werkstatt präsentiert. Diese Werkstatt fand natürlich vorher statt. Es war eine Übersetzungswerkstatt von unterschiedlichen Temperamenten der neuen deutschen Lyrik. Wir haben uns zusammengesetzt im Literarischen Kolloquium in Berlin und haben das Bestiarium übersetzt, das schon übersetzt ist. Wir haben es neu übersetzt.
Und Sie haben in diesem Übersetzungslabor, in diesem Lyriklabor gewissermaßen Regie geführt. Sie haben selber übersetzt, aber eben auch Regie geführt. Wie darf man sich das vorstellen?
Ich war sozusagen der, der sich mit Apollinaire schon stärker beschäftigt hatte als die anderen. Wir haben diskutiert auf eine ziemlich demokratische Weise, unsere Übersetzungsversuche nebeneinander gestellt, einander applaudiert und einander kritisiert, so wie man das macht in einer Werkstatt.
Jetzt haben wir gesprochen über Guillaume Apollinaire, der ja 1918 verstorben ist. Kommen wir auf den Gedichtband zu sprechen, auf das Bestiarium. Wie würden Sie die Tierschar charakterisieren, die wir im Bestiarium antreffen?
Sie sind ja unterteilt, 4 verschiedene Abteilungen, in denen jedes Mal wieder ein neuer Orpheus die einleitenden Verse darstellt. Der erste Zyklus, die edlen Tiere, der zweite Zyklus, das Ungeziefer vielleicht, dritte Zyklus sind die Meerestiere und der vierte Zyklus sind die Vögel, wobei der Cherub als geflügelter Ochse oder geflügelter Stier auch unter die Vögel zählt. Die Tierschar verbindet das Verhältnis zu dem Dichter Guillaume Apollinaire. Er setzt sich in Beziehung zu diesen Tieren. Man muss ja sagen, dass der Fundus, aus dem Apollinaire da schöpft, natürlich die Metamorphosen von Ovid sind, die mythologischen Viecher, die auch sonst in der europäischen Poesie eine große Rolle spielen.
Sie haben eines der Gedichte aus dem Bestiarium vorbereitet. Marion Poschmann hat es übersetzt und es heißt Le Poulpe. Der Tintenfisch, Sie lesen es erst auf Französisch, dann auf Deutsch. Bitte.
Le poulpe. Jetant son encre vers les cieux, suçant le sang de ceux qui l'aiment et le trouvant délicieux. Ce monstre inhumant, c'est moi-même. So geht das auf Französisch und Marion Poschmanns freie Übersetzung lautet dann so: Der Tintenfisch. Seine Tinte zum Himmel spritzend, Egel gleich auf den Geliebten sitzend, ein Gourmet und Blutverkoster, das bin ich, ein wahres Monster.
In diesen Gedichten gibt Apollinaire ja durchaus etwas von sich preis. Er beschreibt sich selbst als Monster. Welche neuen Seiten haben Sie an Guillaume Apollinaire entdeckt in diesem Band?
Ein Spiel mit verschiedenen Ich-Masken, das ist von einem Ich die Rede, das ist dann manchmal das Tier, das spricht, es ist manchmal der Autor, der spricht. Man sieht aber Apollinaire immer wieder als den er sich auch in seinen Gedichten, in Alkohol und anderen Gedichten dargestellt hat, als den ungeliebten Mann, der einsam ist, der sich nach Frauen sehnt. Nicht ganz unkokett tut er sich so positionieren und das ist in diesen Gedichten auch der Fall.
Sie haben ja sich dazu entschieden, dass Sie dem Bestiarium von Guillaume Apollinaire noch ein zweites eigenes von den Lyrikerinnen und Lyrikern selbst geschaffenes Bestiarium anhängen. Was haben Sie sich da vorgenommen?
Ich selber habe ja auch einen Beitrag dazu geschrieben. Ich habe Texte geschrieben, die sich zu diesem Bestiarium verhalten. Man kann nicht sagen, dass es Übersetzungen sind, sondern das sind Texte über das Bestiarium. Textikel, könnte man sagen, die sich zu Apollinaire und zu diesen ganzen Tieren auch verhalten. Andere Autoren, die da mit vertreten sind, haben ein ganz eigenes Bestiarium gewagt, sodass es eine recht bunte Reihe ist, die da in diesem Anhang zu dem apollinärischen Bestiarium sich präsentiert.
Das war Hans Till. Wir haben gesprochen über Apollo 18, herausgegeben von Aurélie Morin und Miriam Louvio. Die Zeichnungen stammen von Monika Rink. Erschienen ist Apollo 18 bei Wunderhorn. 156 Seiten kosten 20 Euro. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.